So, das Allerheiligste in der Bundeslade. Ich muss noch mal meine zweite Brille. Alles gut. So, wir sind 2. Mose 25. Ich möchte jetzt auch wieder nicht alles hier lesen. Vielleicht 2, 3, 4, 5 Verschen. Und im Bearbeiten dieses Themas kommen wir dann auch auf das Gesamte zu sprechen. Und da werden wir uns dann das Einzelne auch anschauen können. Stiftshütte ist ja die Gegenwart dieses Gottes Jehovas ist durch die Stiftshütte letztendlich garantiert, aber nur für die Zeit der Wanderung. Wir haben dann den Tempel und auch der Tempel ist etwas anders gestaltet wie die Stiftshütte. Und wir haben hier auch wieder in beiden im Tempel wie in der Stiftshütte das Vorbild Christi zu finden, zu sehen. Wir haben in der Stiftshütte und im Tempel zwei Aspekte, die uns hier entgegenkommen. Einmal die streitende und zum anderen die triumphierende Kirche. Und wir wollen uns jetzt erst einmal die Stiftshütte, wenn wir das jetzt hier so sehen, den Bau der Stiftshütte, das kleine Bild hier, wir sehen den ganzen Vorhang, den Vorhof. Und jetzt haben wir hier, man muss durch diesen Eingang in den Vorhof gehen und dort ist dieser riesen Brandopferaltar. Dort, und dann muss ich das jetzt mal vergegenwärtigen, wir haben im Alten Testament ja einige solche Feiern, die Salomo zur Einweihung des Tempels etc. gemacht haben. Und dort wurden Tausende von Tieren geschlachtet. Und das ganze Blut ist letztendlich über einen Kanal in den Kidrontal runter in den Bach dort unten. Also es war eine blutrünstige Angelegenheit. Und die Tiere mussten ja alle geschächtet werden. Das heißt also, das Blut floss in Strömen. Und jetzt muss man sich vorstellen, verbranntes Fleisch, ich weiß nicht, ob du das kennst. In der Schule habe ich dann mal beim Thema Eiweiß, Denaturierung, ein Ei zerkleppert in der Pfanne und habe es verbrennen lassen. Die Schüler sind mir mit Gejaule aus dem Zimmer rausgerannt. Ja, also das ist ein Gestank, den hält man nicht aus. Und jetzt muss man überlegen, das Fleisch haben sie nicht nur gegrillt und nachher gegessen, das war sowieso nicht, sondern es wurde komplett verbrannt. Also der Geruch, der hier über dieser ganzen Gegend war, den kann man sich nur vorstellen. Und jetzt haben wir hier natürlich die Schächtbank und so weiter, das Waschbecken davor. Und das hier ist die sogenannte Stiftshütte. 3 Felle, Dachs, Ziege und Schaf. Und alle 3 haben andere Farben. Wir sehen das hier. Das unterste Fell, das Schaffell ist weiß, dann kommt das Ziegenfell rot und das Dachsfell ist dann ja erdfarbig. Sieht grauenhaft aus, aber hier haben wir auch 3 verschiedene Aspekte. Ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Das Dachsfell wäre letztendlich die Darstellung der irdischen Erbärmlichkeit. Jesus hatte keine Schöne, Jesaja 53. Das bildet dieses Dachsfell ab. Dann kommt das blutrote Fell, das Blut Jesu reinigt und dann darunter das Fell, das Weiße, die Herrlichkeit und Heiligkeit Jesu. Also haben wir auch in dieser Sache schon die Stiftshütte, die menschliche Natur. Und wenn wir jetzt uns einmal nur diese Stiftshütte anschauen und es geht gleich weiter, ich lasse uns mal einen kleinen Blick hineinwerfen und dann kommen wir an die Details, die wir dort finden. Vorbild auf Christus. Wir sehen hier jetzt das Heiligtum, 5 Säulen. Hier haben wir 4 Säulen. Die 5-Zahl ist immer die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen vor Gott. 5 Finger, ja, wir haben einige Verse, die der negativste Vers der Bibel, Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, dort steht 5-mal Utme, Ume, Utme. Das kann man so gar nicht wiedergeben. Und so haben wir die Zahl 5, die auf die Bedürftigkeit, die 5 Fische, Brote und so weiter, ja, die Zahl der Bedürftigkeit des Menschen vor Gott. Das heißt also, wenn wir jetzt hier in diesen Und wenn der Priester hier reingeht, dann weiß er, die Bedürftigkeit des Menschen treibt ihn jetzt ins Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, um dort den Dienst des Räucherns, ja, wir haben hier das Räucherfass, dann die Brote und den Leuchter, dort letztendlich den Dienst zu tun, um Vergebung und Gemeinschaft mit Gott zu erwirken. Und dann sehen wir hier vier Säulen. Wieso nur vier? Ganz einfach, vier Evangelien, die uns das Evangelium letztendlich auch bringen. Es ist nicht anders zu erklären. Dann diesen dicken Vorhang. Und wir wissen genau, bei der Kreuzigung Jesu, bei dem Tod, reißt dieser, das ist so eine Handdicke, ja, reißt dieser Vorhang nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Der Zugang, der nur angeschaut werden durfte, einmal im Jahr, Versöhnungstag, Yom Kippur, durfte der Hohepriester dort hinein in weißer Leinenkleidung, nicht mit seiner prachtvollen Kleidung, mit Leinenkleidung hinein, um dort an dem Gnadenstuhl, da kommen wir dann gleich noch hin, Sühne zu erwirken. Okay, noch einmal das Ganze entblößt, ohne die Decke drüber. Wir sehen dann vorne das Heiligtum und hinten das Allerheiligste. Soweit nur einfach mal ganz kurz, dass wir von den Örtlichkeiten und jetzt noch mal einen kleinen Blick von oben. Ja, die Angaben, Kene habe ich das und teilweise von Plate mit unter euch herausgeholt. Also hier geht's rein. Und hier haben wir dann die Brote, den siebenarmigen Leuchter und hier ist das Räucherfass. Und dann hier das Allerheiligste mit dem Gnadenstuhl. Warum der jetzt so heißt, weiß ich nicht. Es ist kein Stuhl zum Hinsitzen. Ja, und dort haben wir nachher die Cherubim, die diesen Thron dort letztendlich überschatten. Wir sehen es jetzt von oben, ja. Und jetzt wollen wir erst einmal die Stiftshütte, die menschliche Natur Jesu Christi in drei kleinen Punkten, dann, dass wir das so ein bisschen auf die Reihe kriegen. Ich gehe nachher detailliert auf das Einzelne noch hin und schaue, dass wir die 45 Minuten noch einhalten, dass wir da nicht drüber rausgehen. Mose, und jetzt einen kleinen Schlenker, hat zwei Kapitel für die Schöpfung reserviert. Und 13 Kapitel für die Stiftshütte. Das ist ein relatives Ungleichgewicht. Wenn jetzt die Schöpfung, wie soll ich sagen, für uns viel bedeutsamer wäre, dann hätte Mose ein ganz anderes Schwergewicht darauf gelegt. Jetzt legt er das Schwergewicht in der Beschreibung dessen, was uns zum Heil dient und nötig ist, nicht auf den Sündenfall, sondern auf die Stiftshütte. Und damit wird ein Stück weit deutlich, dass Gott viel mehr damit aussagen möchte, ja, mit diesem ganzen Stiftshüttengeschehen, als mit dem, was man bedenkt, im Anfang schuf Gott und dann tut man da irgendwelche Restitutionstheorien hineinbasteln und. Ja, da sind ja die Leute sehr erfinderisch. Das wäre das Erste. Da kommen wir jetzt zu den Gründen. Und das Zweite wäre, die Stiftshütte ist Anweisung Gottes. Es ist nicht irgendwie so, dass Mose gesagt hat, ach nun, schön, wollen wir uns mal was einfallen lassen, sondern Gott sagt eben, und zwar 2. Mose 25, 8 und 9, wer eine Bibel dabei hat, kann es auch gerne mit aufschlagen, dann können wir es zusammen lesen. 2. Mose 25, 8 und 9. Ich lese mal nach Schlachter. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich mitten unter ihnen wohne, durchaus wie ich dir ein Vorbild der Wohnung und aller ihrer Geräte zeigen werde. Also sollt ihr es machen. Dann in 40 haben wir noch eine ähnliche Sache, dann denke ich reicht es. Und sieh zu, sagt Gott, dass du es machst nach dem Vorbild, das ich dir auf dem Berge gezeigt worden ist. Also das ist eine ganz klare Anweisung. Wir haben 26,30 noch und so weiter. Denke ich, brauchen wir nicht. Also, Mose hat dort ein Muster bekommen und das soll er jetzt hier in der Wüste umsetzen. Das muss man sich überlegen. Abbau, Aufbau, das kostet Zeit. Und es war genau eingeteilt, wer was zu tragen hatte, wie darum die ganzen Stämme sich lagern mussten. Also es war immer eine richtige, wie soll ich sagen, festgelegte Anordnung, die sich hier mit der Stiftshütte dann verbunden hatte. Und jetzt kommt das Zeugnis aus Hebräer 8, Vers 5. Die Priester, welche dienen dem Vorbild und dem Schatten der himmlischen Güter. Der Hebräerbrief interpretiert jetzt, wir haben hier also mit der Stiftshütte den Schatten der himmlischen Güter. Wie die göttliche Antwort zu Mose sprach, da er sollte die Hütte vollenden, schau zu, sprach er, dass du alles machst, was ich dir auf dem Berge gezeigt habe. Also der Hebräerbrief unterstützt das noch einmal, interpretiert aber auch gleichzeitig, das ist Schattenwerk und das ist ein Bild der himmlischen Güter, das jetzt hier letztendlich auf der Erde präsent sein soll. Und in 10 Punkten, ich hoffe Übereinstimmung, wollen wir einmal schauen, wie es auf Christus zu beziehen ist. Die Stiftshütte war der allerheiligste Ort unter allen Hütten, die die Kinder Israels hatten. Und so ist auch die menschliche Natur Christi der allerheiligste Ort, den wir als Menschen überhaupt auf dieser Erde haben können. Zweitens, die Stiftshütte. Nein, da sind wir noch nicht. Die Stiftshütte ist der Mittelpunkt, wirklich der Mittelpunkt, das Zentrum des ganzen levitischen Gottesdienstes. Gaben, Opfer, Gebet, alles war festgelegt, alles war reglementiert, alles war völlig klar und eindeutig, was dort abzulaufen hatte. Auf gleiche Weise ist Christus der im Fleisch geoffenbarte Erlöser. Gaben und Opfer werden hier in eins verschmolzen. Ja, und wir haben zu ihm zu beten. Vergebung der Schuld, die dort letztendlich erwirkt wird, ist in Christus vollkommen vorhanden. Die Stiftshütte drittens war derjenige Ort, aus welchem Gott mit den Kindern Israels gesprochen hat. Nirgendwo anders war er zu finden. Und auf gleicher Weise haben wir den Sohn, der Vater spricht durch den Sohn und der Sohn weist wieder auf den Vater hin. Ja, und so haben wir auch hier nur im Sohn letztendlich die Möglichkeit, mit dem Vater zu kommunizieren. Die Stiftshütte viertens wurde aufgebaut nach demselben Modell, was Mose gezeigt wurde. Nicht anders, nicht mehr, nicht weniger. Genau so sollte es sein. Und so ist es auch bei der Menschwerdung Christi. Sie ist bezeugt und genau so, wie es bezeugt war, hat sich auch alles teilweise wortwörtlich erfüllt. Ein fünftes, das Material zum Bau dieser Stiftshütte, wir haben das gesehen, köstlich. Gold ohne Ende, teuer ohne Ende. Ja? Also was Wertvolleres an Material gibt es einfach nicht als Gold. Auch die menschliche Natur von Jesus Christus ist unersetzbar. Ist, und hier verschmilzt Göttliches und Menschliches ineinander, ja, ist unbezahlbar. Das Gold ist immer das Bild der Unbezahlbarkeit, der Reinheit, der Heiligkeit Gottes. Ein sechstes, die Hütte hat nach außen hin, wir haben es durch die Decken gesehen, keine Schönheit. Was haben wir in Jesaja 53? Er hatte keine Schönheit, wo man gesagt hätte, jawohl, hier so ein Muskelmann oder was weiß ich, irgendwie so was ganz Besonderes. Nein, gar nichts äußerlich zu sehen. Und so hatte Christus auch in dieser Gestalt, die er hier hat, keine Schönheit gehabt. Was lesen wir aber in Jesaja 33, 17? Du wirst den König sehen in seiner Erbärmlichkeit. Nein, in seiner Schönheit. das steht da. Ist das ein herrliches. Wir werden Jesus sehen und dann werden wir uns satt sehen an dieser Schönheit, die uns dort von Jesus dann entgegenstrahlt. Wunderbar. Ein siebtes. Die Stiftshütte, die ist evolutiv entstanden. Natürlich nicht. Da gab es einen Baumeister und der hieß Bezalel. Bezalel heißt Gott im Schatten. Ja, wie? Nicht Gott im Glanz? Nein! 1. Könige oder 2. Könige 5, Vers 8 heißt es: Du hast gesagt, du willst im Dunkeln wohnen. 1. Könige 8, Vers 5, ja. Genau. Und 12, ja, danke. Du willst im Dunkeln wohnen. Wow. Wir kennen ja von Klepper und hast das Dunkel doch erhellt, ja, durch Christus. Aber das ist das, was die menschliche Natur unscheinbar, ja, ohne Glanz und Gloria und der Heilige Geist gibt uns überhaupt erst dann den Zugang zu dieser Lichtglanzherrlichkeit, die wir in Christus haben. Ein achtes, Stiftshütte wandert mit den Kindern von Ort zu Ort. Ja, Christus ist überall hingewandert in seinem Erdenleben, nach Kanaan, Galiläa, überall war er zugegen und hat dort, ja, den Kindern Israels letztendlich gepredigt. Die Stiftshütte wurde immer wieder auf- und abgebaut, ja, immer wieder zusammengesetzt. Und wenn man den Zaun von seiner Bauweise kennt, da sind immer Riegel reingeschoben und so weiter. Ja, ist köstlich. Muss ja alles raus und rein und raus und rein, nicht? Und so haben wir das als ein Bild des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. Er wurde entkleidet und bekleidet durch die Auferstehung. Die Stiftshütte bestand aus drei Teilen: Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Der Vorhof bildet Jesus ab in seinem äußerlich sichtbaren, durch Wort und Sakrament uns nahegebrachten. Der Vorhof ist das Heilige bildet Jesus ab, wie er sich den Gläubigen offenbart. Und das Allerheiligste ist die triumphierende Kirche, so habe ich es bei Kohlbrügge gelesen, der uns hier das auch ein Stück weit in dieser wunderbaren Weise vergegenwärtigt. Und jetzt, ich möchte nachher kommen, wenn wir nochmal auf das Bild, die Maße werden uns auch noch interessieren, die wir dort finden. Jetzt lasst uns das Material, das kommt noch, gebrauchtes Akazienholzes, ich mache gerade mal weiter, ich habe hier ein bisschen geschlafen. Dann die Bundeslade wollen wir uns in 5 Punkten nochmal anschauen. Ja, bis zum Maß, die Beschaffenheit, der Kranz, die Ringe, die Stangen und auch dann den Gnadenstuhl. Und jetzt hatte ich die menschliche Natur noch einmal, die Gründe, Beschreibung der Stiftshütte in 13 Kapiteln. Gott selbst hat die Anweisung gegeben, das Zeugnis in Hebräer 8, Vers 5, der Schatten, das Lamm ist gehorsam gewesen, das Lamm ist nützlich. Und dann haben wir die Übereinstimmung, Stiftshütte war der allerheiligste Ort. Genau, das haben wir, die Stiftshütte, der Mittelpunkt des Gottesdienstes, dann der Ort, mit dem Gott, von dem Gott aus geredet hat. Das Modell ist genau baugleich gewesen mit dem, was er gezeigt bekommen hat. Das Material, ja.
Ja, kurze Ergänzung zu diesem Begriff Schatten und Bild. Ja. Wir hatten ja in der ersten Einheit das Thema Typologie und Modelle, wie, ja, die Testamente miteinander funktionieren. Mhm. Und Hebräer 8, was du erwähnt hast, ist ein Beispiel, wo der Begriff Typos vorkommt. Ja. Sieh zu, dass du alles machst nach dem Typos, das dir auf den Bergen gezeigt worden ist. Mhm. Und das wird eben als Typodeigma, also als Vorbild und als Schatten bezeichnet. Ausdrücklich in diesem Vers Hebräer 8, 5. Und Typos kommt auch in 1. Korinther 10 vor. Hätte ich gestern Abend nochmal sagen sollen. Ja. letzten Vers, den du dann auch erwähnt hast.
Kolosser 1.
Wir haben diesen Begriff Typus und Typologie wirklich als biblischen Begriff. Ja. Und hier auch in Hebräer 8. In Bezug auf die Stiftshütte. Also wir sind im dritten Teil die Institutionen, die einander entsprechen.
Ich habe das jetzt alles schon, ich will es nur noch mal wiederholen. Die Stiftshütte, von außen keine Schönheit. Der Baumeister Bezalel, dann von einem Ort zum anderen, wurde öfters dann dabei auseinandergenommen, zusammengesetzt und drei Teile, die wir dort finden. Und jetzt schauen wir uns noch einmal das an, die Maße. Wir haben 5 mal 5, kann man sagen, Meter oder Ellen. Ellen sind das. Also das ist eine kleine Kammer und der Vorhof ist doppelt so groß wie das Allerheiligste. Jetzt wollen wir uns erstmal mit dem Material beschäftigen. Baumaterial Akazienholz. Kennen wir hier nicht so. Es ist ein Baum, der, ja, wie lässt er sich, Robinie wird dann genannt. Föhrenholz ist oftmals auch genannt als andere Übersetzung. Ja, ich habe jetzt Akazienholz genommen. Akazie ist ein Bild vom Menschsein des Sohnes Gottes. Es ist kein Baum, der sofort ins Auge fällt. Es ist. Bitte? Ja, ja. Und bildet letztendlich ab das wahre Christsein des Sohnes Gottes. Also auch hier wieder keine Schönheit. Ja, das Eigentliche, was uns hier angeht, ist das Innere. Und es ist letztendlich auch ein Bild von einem wahren Christen. Ich habe mal von einem lieben Bruder zum Geburtstag eine Druse bekommen. Und zwar ist das ein Edelstein, der aufgeschnitten ist. Und innen drin ist dann quasi die eigentliche Struktur dieses Edelsteines. Und dann schrieb er drunter, von außen nicht sonderlich attraktiv, aber das Innere leuchtet und glitzert, wenn man dann drauf scheint mit dem Licht, dann fängt das Ding an zu glitzern, weil diese Druse aufgeschnitten ist. Und genau das ist auch beim Christen der Fall, ja, dass wir als Säulen im Reiche Gottes sind, die unscheinbar sind und doch für die gesamte Menschheit, für die Nachbarschaft, wo auch immer, zum großen Segen werden können und auch sind. Jetzt haben wir den Gebrauch des Akazienholzes. Akazienholz wurde beim Tempelbau und beim Gottesdienst gebraucht. Tempelbau, komme ich gleich noch. Alles, was wir dort an der Stiftshütte finden, ob das der Zaun drumherum ist oder nachher das gesamte Gebäude, ist Akazienholz. Und dann muss es mit diesem Akazienholz etwas Besonderes haben. Und das hat es auch. Wir kommen gleich drauf. Ja? Wo wurde es im Tempel letztendlich benutzt? Und zwar Akazienholz wurde beim Verbrennen der roten Kuh benutzt. Und es wurde beim Besprengen des Gnadenstuhles eingesetzt. Und zwar war das dann ein Stecken aus Akazienholz. Und da war dran ein Isop-Zweig. Und der hohe Priester hat dann in den Eimer oder in das Gefäß des mit Blut gefüllten Gefäßes reingelangt mit dem Isopstab und hat dann mit dem vergleichbar im Katholischen, da hat es auch solche Wedel dann fürs Weihwasser, hat er dann den Gnadenstuhl gespritzt. Das Akazienholz ist das Bild des Höchsten und der Isop ist das Bild des Niedrigsten. Und schon sehen wir auch wieder die beiden Naturen Jesu Christi hier ein Stück weit mit angegeben. Das wäre jetzt das Akazienholz in dieser. Jetzt kommen wir zu den Eigenschaften des Akazienholzes 2.2. Und das Akazienholz ist ölig. Christus, es bedeutet, führt uns als Gesalbter diesen Namen, weil er das Öl mit dem Öl des Heiligen Geistes gesalbt ist. Das Öl ist immer das Bild des Geistes Gottes und das wird hier deutlich. Der Geist Gottes ist hier am Werk. Dann haben wir das Akazienholz und zwar, es verbreitet einen lieblichen Geruch. Der Name Jesu ist bei denen, die Christen sind, ein lieblicher Name. Ein hoch angesehener Name für die Welt. Ja, die scheuen sich oft, den Namen Jesus zu nehmen. Und auch wir sind ja oftmals so bescheiden, dass wir sagen, oh, kannst du doch nicht den Namen, wir sprechen lieber von Gott, aber den Namen Jesus lassen wir doch irgendwo ein bisschen außen vor. Nein, es ist ein ganz lieblicher Name, dieser Name Jesus. Dann ist dieses Holz unverweslich. Man guckt und staune. Ja, wenn wir jetzt auf Jesus das übernehmen, dann merken wir, Christus ist auch nicht verwest, unverweslich. Und hier haben wir die Parallele. Ein viertes, das Akazienholz wird nicht wurmstichig. Da hätte sich jeder Häuslebauer gefreut, gell? Wenn er so einen Dachstock mit Akazienholz hat, da kommt kein Wurm rein. Also, und das ist es, im Herzen Jesu war der Wurmstich der Sünde nicht zu finden. Das haben wir hier als Übertragung. Und wenn wir jetzt sehen, dass nachher die gesamte Stiftshütte aus Akazienholz gefertigt ist, dann wird uns dieses in der Übertragung eigentlich noch deutlicher, wie gut das hier ausgewählt ist. Und das Akazienholz ist sehr wertvoll. Christus ist letztendlich das köstliche Kleinod, was Gott uns gibt, und unersetzbar und unersetzlich. Jetzt wollen wir die Maße uns noch anschauen. Und zwar, bin ich da gerade richtig, die Maße der Lade. Nein, halt, falschen Fehler. Das macht nichts. Habe ich irgendwo. Das Akazienholz von außen gesehen hat Dornen. Relativ lange. Und diese Dornen, wie anders hatten wir es nicht. Was sagt 5. Mose 33? Die Gnade dessen, der im Busche wohnt, komme über Josef. Da war der Dornbusch gemeint. Ja, und wir denken sofort natürlich an die Dornenkrone, die Jesus getragen hat. Das haben wir hier auch in diesem Bild mit dabei. Dann haben wir eine weitere Eigenschaft. Das Akazienholz wurde rasiert. So nennt man das da. Und zwar, es wurde glatt gehobelt, dass die Bretter dann richtig, also ohne Fasern und sonst so, das hatte man damals rasiert genannt. Ja, und wir Männer wissen ja, wie es auch mit dem Rasierer ist. Ne? Also, so ist das. Dann, und das Bild für das Rasieren wäre eigentlich, dass Christus gehobelt wurde. Bei den ganzen Verhandlungen, ja, was ihm alles passiert ist, das Leiden Jesu fängt ja nicht erst dann an, wo es dann Richtung Pilatus und ging, sondern er leidet eigentlich schon seit seiner Kindheit an dem, was uns angeht. Nicht die Eltern kriegen zu hören, ja, wisst ihr nicht, dass ich im Hause Gottes sein muss, dort, wo mein Vater ist. Das Akazienholz ist eine immergrüne, in milden Klimen, eine immergrüne Pflanze. Christus ist uns immer zum Heil gegeben. Das ist das immergrüne. Ja, er wirft seine Blätter nicht ab, sondern er ist, und wir haben nachher in der Offenbarung den Baum des Lebens, der seine Blätter nicht abwirft und immer Frucht trägt.
Dann, Lukas 23, 31.
Ja.
Wenn man das tut am grünen Holz,
genau,
was
das
wird
ist das,
werden?
Ja, genau. Das ist die Stelle, die auch hier mit dazu passt. Ja? Dann das Akazienholz hat eine schöne, goldrote Farbe. Und wir denken uns ja gleich Christus, ja, mit dem Goldenen ist das Heilige wieder gemeint und die rote Farbe auf das Blut Jesu, das uns hier entgegentritt. Ein zehntes, das Akazienholz ist einzigartig in seiner Art und da haben wir natürlich keine Schwierigkeiten, das auf unseren Herrn Jesus zu übertragen. Christus ist einzigartig, ja, für uns als Heilsbringer. Jetzt noch einmal das Ganze von oben und wir gehen jetzt hinein zu der Lade. Dort war nichts drin außer dieser Lade und alles in Gold und alles dunkel. Ja, also nicht, dass man da irgendwelche Scheinwerfer hätte oder sonst irgendwas, es war alles dunkel. Und jetzt wollen wir uns diese Sache mal ein bisschen näher anschauen. Hier die Lade noch einmal. Das ist natürlich ein Bild und der andere hat vielleicht ein anderes Bild schon mal gesehen. Also es ist unterschiedlich. Ja. Aber wichtig, was immer gleich ist, die Ausmaße, Höhe, Breite, Länge, die Ringe an der Seite mit den Stangen zum Tragen und die zwei Cherubim, die hier letztendlich über diesem Gnadenstuhl sich befinden. Jetzt die Bundeslade. Wir wollen einfach nach den Maßen erst einmal schauen. Die Länge der Bundeslade. Die Lade war 2,5 Ellen lang. Nur jetzt kann man so denken, 2,5 Ellen, dann nehmen wir mal 42 cm. Also sind wir ungefähr bei 1,10 Meter. Knapp, da wollen wir uns nicht streiten. Ich habe jetzt mal 2,5 mal 44, 1,10 Meter. Okay, das ist soweit ganz gut. Und wir haben hier eine ganze Zahl, sagt Kohlbrügge, und eine gebrochene Zahl. Und die Länge deutet dann auf die, mit diesem zweifachen Maß, oder erstmal die Länge, auf die Heiligkeit und Langmut unseres Herrn Jesus hin. Die Geduld gegen seine Jünger, gegen seine Feinde, wir haben das ja alles im Blick gehabt. Zwei Ellen, ein zweifaches Maß. Er hat die Langmut letztendlich als Prophet und König und Priester, hoher Priester, geduldig erwiesen. Das soll diese zweifache Zahl andeuten. Dann die Breite. Der Bundeslade ist jetzt eine Elle oder anderthalb Ellen haben wir es hier und nachher auch anderthalb Ellen hoch. Diese Elle bedeutet in der Breite das weite Herz unseres Herrn Jesus. Die vollkommene Liebe dieses weiten Herzens wird in dieser vollkommenen Breite, das anderthalbzahlig, uns verdeutlicht und die Höhe wäre dann die vollkommene Hoffnung, ist klar, es geht nach oben, die vollkommene Hoffnung, die uns hier letztendlich in dem Maß deutlich wird. Höhe der Bundeslade. Jetzt haben wir die gebrochene Zahl noch nicht und das, sagt Kohlbrügge, ist die Gestalt des sündlichen Fleisches, die er hier erkennt, die Schwachheit und die Verlorenheit, die uns hier entgegentritt. Nicht Hebräer 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitleiden könnte mit unseren Schwachheiten. Und hier kommt dann zusammen mit dieser geraden Zahl und mit der ungeraden Zahl die Vollkommenheit und Schwachheit, die uns angeht. Jetzt lasst uns zur Beschaffenheit der Lade übergehen. Auch hier haben wir, okay, das können wir jetzt erstmal, das Holz, hatte ich schon gesagt, ist ebenfalls Akazienholz, unverweslich geschabt, geglättet und wir haben letztendlich darin das zu sehen, dass Christus eben unverweslich und ewig lebt. Und das soll uns ein Stück weit auch die Lade hier in dem Falle verdeutlichen mit den Ausmaßen. Und wir haben mit feinstem Gold, mit der Heiligkeit Gottes, diese Lade überzogen. Und jetzt muss man noch ein kleines weniges differenzieren. Der Korpus dieser Lade war aus Holz, überzogen mit feinem Gold. Der Deckel aber war aus Massivgold. Da komme ich gleich noch dazu. Ja? Feines Gold ohne Beimischung. Und das ist das, was wir in Christus eigentlich auch für uns übernehmen können. Er war in allen Fasern ohne Sünde. Absolut rein, das können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind geprägt von einer Umgebung, die in Sünde, ja, die sündig ist. Wir selber in uns steckt die Sünde drin. Und jemand, der das gar nicht kennt, lebt und empfindet nachher, du bist ein Fresser, du bist ein Weinsäufer, du bist ein Freund der Sünder. Ganz anders, als wenn bei uns jemand sagt, Mensch, hast du halt wieder nicht aufgeräumt, bist ein Trottel. Oder irgendwas, ja, wo man dann so denkt, naja, okay, hättest dich auch vornehmer ausdrücken können. Das geht uns schon mal an die Nieren, aber das muss bei Jesus wie ein Stich gewesen sein, ja, der durch sein Herz gegangen ist. Inwendig und auswendig mit Gold überzogen, und genau das ist bei Christus auch der Fall. Wir kommen zum goldenen Kranz. Der Kranz ist von oben herum eine Abschlussleiste, also so wie wenn ich es jetzt hier sehe, nicht? Diese Leiste hier drumherum und dann hier noch. Und das bedeutet nichts anderes, der Kranz vollendet. Er bedeutet Vollendung, und Christus hat seine Arbeit am Kreuz, das Wort, es ist vollbracht, Tetelestai, es ist bezahlt, ja, ausgerufen. Er hat dort die Vollendung letztendlich vollbracht, die wir brauchen, dass wir gerettet werden können. Eine goldene Krone kann es auch darstellen, ja. Der Psalm sagt, du gibst ihm seines Herzens Wunsch und setzt ihm eine goldene Krone auf sein Haupt. Hebräer 2, Vers 9. Den aber, der eine kleine Zeit der Engel ermangelt hat, sehen wir, das ist Jesus, ist durch Leiden und Tod gekrönt in Preis und Ewigkeit. Wir kommen zu den Stangen, Ringe und Stangen. Die vier goldenen Ringe an jeweils diesen Ecken angebracht, auch letztendlich alles Akazienholz mit Gold überzogen. Und die Ringe sind aus einem Guss. Und so ist Christus letztendlich mit den Stangen ja immer getragen worden. Er musste getragen worden, und deswegen war auch völlig klar, wie sie dann einmal die Lade auf diesen Karren gepackt haben, auf den Ochsenkarren, und er entgleitet dann. Gott hat gesagt, da darf gar niemand anders hinlangen als die Priester. Und der, wie hieß er? Usa. Ja, langt hin, gut gemeint, aber schlecht gemacht. Und er stirbt sofort. Ja, das ist alles hier. Sie mussten mit den Stangen letztendlich tragen. Und Christus geht mit seinem Volk, das ist das Bild dafür, überall mit hin. Normalerweise geht die Lade voran. Ja, und das ist das, was Christus auch abbildet. Er geht uns voran. Die vier goldenen Ringe, wie erfassen wir ihn? Und zwar die Ringe, schreibt Kohlbrügge hier, seine goldene und seine heilige, fleckenlose Geburt, die Zahl 4, seine heiligsten Leiden und Sterben, seine Auferstehung wie die Rechtfertigung für die Seinen erworben und seine siegreiche Himmelfahrt. Die Ringe konnte man sehen, und das an Heilsgütern können wir auch sehen. An jeder Seite zwei Ringe. Das stellt wieder die eine Seite, die Erniedrigung Christi, und die andere Seite, die Erhöhung Christi, dar. Überzogen mit Gold, ja, Akazienholz, und wir haben die Stangen, die sind ebenfalls gedeutet als Wort und Sakrament. Woran können wir den Glauben tragen? Ja, nichts anderes als Wort und Sakrament. Und jetzt die Bundeslade noch als Gnadenstuhl. Das wäre der Deckel. Ja. Hebräisch könnte man zumachen, bedecken nennen. Wir sehen auch hier dieses Bild. Ja, der Gnadenstuhl. Und er hat eine vierfache Bedeutung. Will ich jetzt gleich nochmal ausführen. Den Gnadenstuhl. In der Bundeslade lagen die Gesetzestafeln, später noch der blühende Aaronstab und Manna. Genau, ja, das war drin und das Manna ist auch nicht verrottet, sondern das war immer frisch und gut. Also diese drei Sachen. Aber am Anfang die Gesetzestafeln. Und das bedeutet nichts anderes als die Gnadengegenwart des Gesetzes, die Urkunde letztendlich des Bundes, die ist dort mit herumgetragen worden. Und es war eigentlich als Zeichen jetzt nicht, das ist die Anforderung Gottes an die Menschen. Und wenn dann der Yom Kippur, dieser Versöhnungstag war, dann wurde das alles geweiht und man wusste genau, die Gesetzestafel ist da drin und das gibt uns das Leben. Das Gesetz gibt uns das Leben. Der Gnadenstuhl war der Ort der Allerheiligsten, wo Gott seine Heiligkeit offenbart hat. Und jetzt sehen wir, in Christus ist der Allerheiligste offenbart worden. Das hätten wir ja nie irgendwie für möglich gehalten. Und Paulus spricht immer wieder im Epheserbrief von dem Geheimnis des Evangeliums, von dem Geheimnis Christi in uns. Ja? Und das muss offenbart werden. Und da haben wir letztendlich das Vorbild auch hier schon in der Bundeslade und in dieser Lade. Der Gnadenthron war aus einem Stück Gold gefertigt. Das ist wichtig. Die vollkommenste Heiligkeit ohne irgendwelche Verunreinigungen oder sonst irgendetwas. Und nur darin wird auch die hohe Würdigkeit der Person Jesu ein Stück weit abgebildet. Der Gnadenthron war durch den Hammer geschlagen. Ja, das ist klar. Christus ist geschlagen worden. Auch hier wieder dieses Bild auf die Passion Jesu. Ein fünftes, der Gnadenthron bedeckt das Gesetz. Das Wunderbare. Warum schmeißt Mose diese Tafel an den Berg hin? Weil das Gesetz am Felsen Christus zerbricht, obwohl es heilig ist. Und hier bedeckt letztendlich dieser Sühndeckel das Gesetz. Das heißt, es kommt noch mehr als Gesetz. Der Fluch des Gesetzes wird weggenommen. Und das ist die Andeutung nachher auch in dem Versöhnungstage, dem Großen, ja, schon auf Christus hin. Die Versöhnung wird einmal, das Gesetz ist nicht das Letzte, es ist dort verschlossen in dieser Lade. Ja, und Christus wird das offenbaren. Ich habe noch einige Punkte. Der Gnadenthron musste mit Blut besprengt werden. Das ist jetzt, habe ich schon öfters mal genannt, ja. Das Blut immer wieder als der Sitz des Lebens, der Sünde wegnehmen kann. Im Alten Testament bedeckt, im Neuen Testament wirklich weggenommen. Das ist hier mit gemeint. Wenn die Bundeslade getragen wurde, musste sie in eine Decke eingewickelt werden. Ja, so war das. Und zwar sollte man eigentlich die wahre Pracht nicht sehen. Die sollte man erglauben. Und es wäre sonst ein Gegenstand des Gaffens geworden. Und so ist es immer verborgen gewesen. Deswegen auch diese dunkle Kammer im Allerheiligsten, dass hier ja nicht die Sensationslust letztendlich Oberhand nimmt, sondern das eigentliche Geschehen, was Gott damit erwirken möchte. Auf dem Gnadenthron waren die zwei Cherubim. Das sind zwei Engel gegeneinander gewandt, die Spitzen der Flügel in der Mitte wohl fast berührend und in gebücktem Angesicht schauen sie auf diesen Deckel herunter. Die Engel finden in dem Versöhnungswerk, ja, es heißt ja auch im ersten Petrusbrief, sie gelüstet hineinzuschauen in dieses Versöhnungswerk, was Gott dort gemacht hat. Und vielleicht ist das so ein Stück weit die Vorschattung auf dieses, ja, sie werden auch da einmal in Jubel ausbrechen und wissen, es geht schon, Christus ist der Sieger und König. Auf dem Gnadenthron wurde das große das Blut der Opfertiere hingesprengt. Ich brauche da nichts mehr sagen, da haben wir die Ausführungen dann nachher noch. Und die Bundeslade mit dem Gnadenthron bildet in allen Dingen Christus in der höchsten Vollkommenheit ab. Paulus spricht im Römer 3 ja davon, dass wir auch einen Gnadenstuhl haben, nämlich Christus. Das ist unser Gnadenstuhl und damit löst er eigentlich das alttestamentliche Geschehen um die Bundeslade auf. Die Bundeslade gibt es nicht mehr und auch im neuen Tempel, meines Wissens müsste ich nachschauen, gibt es keine Bundeslade mehr. Und für die Juden ist das eigentlich heute die größte Not. Sie haben nirgendwo einen Ort, wo sie ihre Schuld losbekommen können. Jetzt hat man, ich habe es im Topic gelesen, etwas gefunden, und zwar in Amerika, eine rote Kuh. Ich hatte vorhin schon mal das mit der roten Kuh angesprochen, ja. Die Asche der roten Kuh hat auch Sünden vergeben. Und jetzt ist die rote Kuh in Amerika aufgetaucht. Und sie haben natürlich gleich transportiert nach Israel, um dort die Kuh weiter zu züchten. Ja, also man sieht, es wird sich endzeitgeschichtlich da vielleicht noch einiges tun. Aber das sind so Dinge, die uns jetzt schon bekannt sind. Das waren soweit die Ausführungen zur Stiftshütte und zum allerheiligsten Bundeslade. Ihr merkt, ich bin relativ schnell durchgaloppiert, aber es ist so eine Fülle, auch in der gebotenen Zeit, denke ich, ist das gut, dass wir da uns überhaupt erstmal so einen kleinen Einblick haben verschaffen können. Gibt es vielleicht noch Fragen? Oder ist jetzt erstmal Zeit angesagt zum Sacken? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Jetzt könnt, bitte? Moment, ich schaue schnell nach.
Man wird nicht mehr an sie denken und auch keine mehr machen.
Das ist, ja. Ja, das wird überflüssig sein, nicht? Ja, das.
In Jeremia.
Gut, du, danke, dass du gesagt hast hier. Jeremia 3, Vers 16.